Habt ihr noch Hunger auf eine Predigt oder wie? Schon noch, okay. Also es waren schon ein paar Predigten, haben wir schon gehört. Das ist aber eine längere Zusammenfassung tatsächlich, aber ja, kann ich gerne machen. Wie ist von der Lautstärke? Hört man mich zu laut? Ist gut, dann ist das doch gut. Das ist gut, ja. Ja, und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du anwesend bist, dass du wirkst und dass wir ja schon so viel hören durften, Herr. Ich danke dir, dass du ja so gute Worte weitergibst, sehr ermutigende Worte, dass wir ja einfach ermutigt sein dürfen, auch durch das, was wir als Einzelne in der Gemeinde erleben und miteinander teilen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du auch ja in dem, was ich aus deinem Wort, aus der Schrift weitergebe, dass du mich darin segnest, dass wir ja Erkenntnis bekommen über das, was du uns damit heute offenbaren willst, Herr, dass du uns Einsicht gibst in die Schriften, dass wir ja dadurch auf dich schauen dürfen, Herr, und dass wir ganz praktisch das dann ja in unserem Alltag umsetzen können, Herr. Amen. Also wenn man hier in diesem Raum so sich aufhält, vor allem längere Zeit, dann passt das Thema heute ganz gut. Und zwar geht es um Durst. So, genau. Das Gute ist, der geistliche Durst, wir merken, der Herr, der tut ihn stillen. Aber wir gucken mal eine Geschichte an, wo der Durst, der normale Durst, sage ich mal, als Bild genutzt wird. Und die Geschichte ist, glaube ich, nicht unbekannt. Vielleicht kennt die auch der ein oder andere, wo Jesus an einem Brunnen ist, um die Einleitung nicht zu lang zu machen. Und zwar ist es in Johannes 4. Da zog Jesus von Judäa nach Galiläa und kam dabei durch Samaria. Und dort geht er an einen Brunnen. Und in Johannes 4, ab Vers 6 heißt es, es war dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, also mittags war es dann, 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir gucken uns auch noch gleich an, wie es weitergeht. Aber dass man sich erstmal nur 12 Verse merken muss und nicht die ganze Geschichte. Was hier passiert, okay, Jesus spricht mit dieser samaritischen Frau. Kommt ja mehrmals so dieser Kontext mit Juden und Samaritern im Neuen Testament vor, dass die eigentlich ja, wie es hier auch beschrieben ist, keinen Umgang miteinander haben. Hat Jesus natürlich nicht gestört. Und er spricht zu dieser Frau von dem lebendigen Wasser. Und es ist interessant, also ich glaube, uns ist allen klar, dass Jesus hier nicht von dem biologischen oder nicht biologischen, dem physischen Wasser spricht, sondern ganz eindeutig von etwas Geistlichem, von etwas Tieferem. Und dementsprechend spricht er also auch an, geht davon aus oder gibt diese Tatsache weiter, dass diese Frau scheinbar Durst hat. Ja? Und so denke ich, dass die Menschheit, jeder einzelne Mensch, grundsätzlich erstmal Durst hat im übertragenen Sinn. Und bei dieser Frau wird von dem, was Jesus so erzählt, klar, wo sie ihren Durst versucht hat zu stillen, ja, wo er sagt, dass sie 5 Männer gehabt hat und der, den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann, also sind insgesamt also 6 Männer. Da merken wir, okay, sie hat in Beziehungen, körperlichen, was auch immer, wohl ihren Durst versucht zu stillen, aber der Durst wird darin eben nicht gestillt. Jesus tut hier sie zwar nicht verurteilen für das, was sie macht, aber er spricht die Sünde schon an, die sie begangen hat. Ich glaube, dass jeder Mensch erstmal, also auch ich selber, bevor ich zum Herrn gekommen bin, irgendwo versucht, seinen Durst irgendwie zu stillen mit irgendwas. Ja. Und egal, ob das jetzt Sünde ist, ganz konkret, oder Dinge, die sich gar nicht so schlimm erstmal anhören, selbst jetzt Erfolg oder sowas jetzt an sich nichts Verwerfliches erstmal ist, wenn wir versuchen, daran unseren Durst zu stillen, dann werden wir da auch nicht gestillt werden. So. Also verschiedene Dinge, wo Leute versuchen, irgendwie ihren Durst gestillt zu bekommen. Und das heißt aber schon in Jeremia 2, Vers 13, als es mal wieder um den Kontext geht, dass Israel sich vom Herrn abgewandt hat, anderen Göttern gedient hat, also sprich so wie Leute heutzutage anderen Dingen nacheifern, andere Dinge vielleicht auch anbeten, so hieß es in Jeremia 2, Vers 13, da heißt es dort, da spricht Gott, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und das ist eigentlich, beschreibt es ganz gut, wie es ist mit, ich tue es jetzt mal auf Sünde überhaupt oder ein Leben ohne Jesus deuten, dass das hat halt, ist halt löchrig. Du kannst kein Wasser sammeln. Du bist zwar immer irgendwie am Wasser schöpfen, am Reingießen, aber es bleibt nichts da. Es ist so, du gehst von einem Kick, den du brauchst, zum nächsten und es wird aber einfach nicht, du bist trotzdem leer. Aber Jesus spricht weiter zu der Frau. Er hat ja schon erklärt, dass er eben eine Quelle lebendigen Wassers oder dass er ihr lebendiges Wasser geben kann. Und dann in Vers 20 geht das Gespräch weiter und er tut es dann konkretisieren, was das heißt. Als sie dann sagt, nachdem sie sagt, er ist ein Prophet, sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, es kommt die Zeit oder die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Also eine sehr konkrete Stelle, wo Jesus also ganz klar sagt, dass er der Christus ist dadurch. Und er offenbart ihr hierdurch, also er klärt dadurch eigentlich auch das Bild auf, was er gegeben hat mit dem lebendigen Wasser, dass er eben der Christus ist, den sie im Endeffekt braucht. Und Jesus hat es angesprochen, die einen, die wissen gar nicht, was sie anbeten. So. Und auch heute in der Welt wird vieles auch angebetet. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, auch leider alle Religionen eigentlich vertreten, die es so gibt. Wobei leider auf der einen Seite, zur anderen Seite, dann muss man gar nicht mehr eine Missionsreise zwingend machen, um Leute für den Herrn zu begeistern. Ich finde es stark hier, ja, Moslems kann man ansprechen. So. Das ist ein Privileg, was wir in dieser Zeit haben. Ja. Und Jesus sagt es aber eben ganz klar, bei allen Glaubensrichtungen, die es teilweise damals ja noch gar nicht gab, aber es auch schon Leute gab, die eben nicht an den wahren Gott geglaubt haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg, eine Wahrheit und eine Möglichkeit zu leben, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ist, und weiter geht der Satz dann, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also macht es ganz klar. Andere Stelle heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und deswegen ist es ja, schockierend, dass es gibt Leute, die sind in ihrer Religion, was auch immer sie haben, vielleicht ganz, ganz tief drin, aber wenn sie den Sohn eben nicht haben, haben sie das Leben nicht. Deswegen klärt Jesus hier auf, dass er eben diese Quelle lebendigen Wassers ist, die im Endeffekt diesen Durst dann auch stillt. Und ich finde es interessant, ich will das jetzt nicht zu groß aufbauen, da könnte man lange drüber sprechen, aber dieses Bild mit dem Durst finde ich interessant, wenn wir schauen, wie das in den Evangelien verwendet wird. Also Jesus selber, sind wir uns ja einig, ist Gott, hatte aber einen menschlichen Körper hier auf der Welt. Ja. Er musste auch mal schlafen, musste auch mal essen, auch mal trinken. Ja. Und interessant finde ich aber, es gibt ja, wie viele Evangelien gibt es in der Bibel? Vier, so ist es. Und in drei Evangelien wird beispielsweise werden Stellen beschrieben, wo er Hunger hatte. Er hatte Hunger, nachdem er die 40 Tage in der Wüste war. Also danach hatte er dann Hunger, ist auch interessant. So. Und er hatte Hunger an einem Morgen mit dem Feigenbaum. Die Geschichte hat man auch kürzlich. Und diese beiden Geschichten werden eben mehrmals erwähnt und deswegen gibt es in Matthäus, Markus und Lukas diese Stellen, wo beschrieben ist, dass er eben mal hungrig war. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Er spricht ja verspricht uns ja auch nicht, dass wir auf der Welt keinen physischen Hunger oder keinen physischen Durst mehr haben. Ist dann biologisch, glaube ich, oder? Aber egal. Das verspricht er uns ja auch nicht. Deswegen wundert es uns nicht, dass er selber auch essen musste. Interessant finde ich aber, dass das Evangelium, in dem Jesus sagt, ich bin die Quelle lebendigen Wassers, sagt er hier in Johannes 4, sagt er später auch in Johannes 7, und das Evangelium, in dem Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und der wird nicht dürsten, das ist Johannes 6 wiederum. Wer jetzt aufgepasst hat, merkt, Johannes 4, Johannes 6, Johannes 7, das sind alles Stellen, die im Johannesevangelium stehen. Und natürlich ist alles, was in Matthäus, Markus, Lukas passiert ist und das, was in Johannes passiert ist, ist alles wahr und ist alles passiert. Amen. Ja. Aber interessant finde ich so dieses Stilmittel, was Gott dann gebraucht, dass in dem Evangelium, in dem Jesus darüber, in dem Jesus Predigten aufgezeichnet sind, die darum gehen, dass man nicht hungert, dass man nicht dürstet, interessanterweise ist in diesen Evangelien diese Hungerstellen sind da nicht beschrieben, die in den anderen Evangelien vorkommen. Und eine Stelle ist aber beschrieben. Und dadurch wird die dann hervorgehoben in Johannes. Und das ist die Stelle, wo Jesus Durst hat. Es gibt tatsächlich nur eine Stelle in der Bibel, in der Jesus Durst hatte. Ich denke, dass er vermutlich schon auch öfters Durst hatte, aber es wurde uns halt nicht jedes Mal, wenn er Durst hatte, aufgezeichnet. Aber diese Stelle ist sehr wichtig und ich denke, das ist für uns auch ein Bild, dass es ausgerechnet in diesem Moment ist. Manche nicken schon, das ist ein gutes Zeichen. Es ist nämlich in Johannes 19, Abvers 28. Die Begebenheit, die steht auch in den anderen Evangelien, gibt es auch in anderen Evangelien, aber dieses Durstdetail kommt nur hier in Johannes vor. Und da heißt es, es ist nämlich an der Kreuzigung, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten den Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Jüssop und hielten ihm den an den Mund. Da nahm Jesus den Essig und sprach, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Und ich finde das ein interessantes Bild, dass der Herr das so gemacht hat, dass in den Evangelien, in denen Jesus predigt, er ist die Quelle lebendigen Wassers, dass dort die Stelle dann auch kommt, wo er Durst hat. Und den Durst verspürt Jesus, das als Bild eben, verspürt Jesus erst dann, als er am Kreuz hängt und die Schuld der Welt auf sich nimmt. Versteht ihr? Und daraus, finde ich, kann man das bildlich ganz gut erkennen. Also, wie gesagt, wir können jetzt nicht den physisch oder den biologischen Durst und Hunger Jesu gleichsetzen oder mit seinen Predigten 1:1, aber im Johannesevangelium ist es interessant, weil ausgerechnet da, wo er, wie es heißt, der von keiner Sünde wusste, wurde von Gott zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, so heißt es in 2. Korinther 5:21. Das heißt, in dem Moment, in dem Jesus die Sünde auf sich lädt, da wird er durstig. Und das zeigt uns diese Wahrheit, dass egal welchen Durst die Menschen haben. Der eine denkt, boah, ich bin durstig nach mehr Geld, ich brauche mehr Geld. Der andere meint, wie diese Frau, ich brauche Beziehungen, Nähe, was auch immer. Was auch immer die Leute denken, was sie brauchen, In Wirklichkeit sind sie alle durstig nach Gott. Sie wissen es zwar nicht, aber sie sind alle durstig nach Gott. Und ich meine, uns ist ja bewusst als Christen, dass Jesus unseren Durst im Endeffekt stillt und ja, dass wenn wir uns entscheiden für ihn, wenn wir dieses Erlösungsangebot annehmen, dass wir diese Beziehung mit ihm starten, ja, dann haben wir diese Quelle lebendigen Wassers, die aus uns auch dann herausströmt. Trotzdem erleben wir als Christen, oder du vielleicht nicht, aber ich denke die meisten schon, auch immer wieder Situationen so, wo man auch sagen könnte, es fühlt sich an, als wäre ich da jetzt, also wenn irgendwie eine Art Mangel oder so herrscht in unserem Leben, dann ist auch irgendwie wieder eine Art von Durst manchmal da. So. Obwohl ja Jesus in uns lebt und wir wissen, wir kommen ins ewige Leben, wir sind gerettet, aber es gibt manchmal Situationen, wo wir nicht so uns so gesättigt oder durstgestillt fühlen. Versteht ihr, wie ich meine? Also vielleicht geht es auch nur mir so, aber scheinbar nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kann man das jetzt erklären? Weil Jesus lebt ja in uns, die Quelle lebendigen Wassers ist in uns. Und warum erleben wir dann hier auf der Welt trotzdem gewisse Formen von Durst, sage ich mal? Oder von Mangel ganz konkret auch. Wenn wir weiterschauen in die Geschichte von der Frau, von der samaritischen Frau, finde ich es interessant, was als nächstes geschieht. Vers 27. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist. Was ich interessant finde, wir gehen gleich darauf ein, dass sie da mit den Leuten spricht und so, aber was ich interessant finde, sie geht an einen Brunnen mit einem Krug, um Wasser zu schöpfen. Ja. Aber Jesus verändert hier die Situation für sie so sehr, dass sie diesen Krug einfach stehen lässt und ohne den geht. Ich denke, das hat zum einen ganz praktische Gründe gehabt, wenn du so einen Wasserkrug hast. Ich denke, das war vermutlich ein bisschen mehr als der hier, sonst gibt es vermutlich nicht viel Sinn, deswegen extra zum Brunnen zu laufen. Ich denke, das ist klar, wenn sie den jetzt mitgenommen hätte, mit Wasser gefüllt, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jetzt schon Wasser drin hatte oder nicht, das habe ich jetzt nicht rausgelesen, aber wenn sie den dann hätte, das wäre mega schwer gewesen und dann muss er gucken, dass es nicht rübertropft. Also es hätte sie behindert dabei, schnell unterwegs zu sein, um die frohe Botschaft zu verkünden. Das denke ich mal ganz praktisch, warum sie den hat stehen lassen. Aber auch darin sehe ich wiederum ein Bild, dass so nachdem Jesus sagt, ich bin die Quelle lebendigen Wassers und dass man da nicht mehr Durst hat, wenn man zu ihm kommt, dann ist es so dieses Bild, okay, sie sagt, hey, ich brauche diesen Krug jetzt nicht mehr. Versteht ihr? Den brauche ich jetzt nicht mehr. Und dass sie auch sich wirklich dann entscheidet, Jesus anzunehmen, statt wieder in ihr altes Leben zurückzurennen, denke ich, können wir rauslesen daraus, dass es ja beschrieben ist. Sie ließ den Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Also es ist nicht beschrieben, dass sie in die Stadt lief und zu Mann Nummer 6 gesprochen hat. So, die hat nicht erst den aufgesucht oder so, sondern es heißt zu den Leuten so. Sie wollte das allen erzählen. So. Sie hat, also es kommt ja für mich heraus, dass sie wohl nicht in ihr altes Leben zurückgerannt ist, sondern dass sie ihren neuen Job als Evangelistin, den sie dann wohl hatte oder den wir alle als Zeugen Jesu haben, dass sie den ausgeführt hat. Und gleichzeitig sehe ich das aber auch, wenn sie diesen Krug da stehen lässt, als Bild, dass man diese eigenen Möglichkeiten, die ja jeder Einzelne hat, die eigene Kraft vielleicht oder Klugheit, dass das, was wir tun können, das auf uns selber zu vertrauen, sage ich mal, zu sagen, ich schöpfe mir dies, ich schöpfe mir das, dass wir das stehen lassen. Also, dass sie Gott vertraut, dass er es dass er es wohl machen wird, dass er führen und leiten wird. Und das erkenne ich auch daran, diese Frau, es ist ja beschrieben, habe ich anfangs gesagt, sie ging zur sechsten Stunde, um Wasser zu schöpfen. Also 12 Uhr mittags. Wenn wir andere Bibelgeschichten lesen, da waren Leute teilweise am Abend Wasser schöpfen oder ich glaube irgendwo auch morgens, zumindest so hatte ich es mal wo gelesen in einer Bibelauslegung. Also es ergibt eigentlich nicht viel Sinn, wenn du sagst, okay, es ist jetzt Zeit, einen großen, schweren Krug in der Gegend rumzutragen, das dann zu machen, wenn es am heißesten ist. Das ergibt da eigentlich nicht wirklich Sinn. Aber das deutet man so, das hatte ich auch irgendwo mal, glaube ich, gelesen und denke, das ist so wahr, dass diese Frau das absichtlich deshalb gemacht hat, absichtlich mittags gelaufen ist, weil dann ja niemand anders da war. So und das finde ich ergibt Sinn, weil sie hat ja die 5 Männer gehabt und den 6. und kann mir vorstellen, dass die anderen da über sie gequatscht haben und so nach Motto und welcher Nummer sind wir jetzt oder so nach dem Motto sie da vielleicht, ja, dass sie gesagt hat, ich will diese Gespräche gar nicht führen. Also ich könnte mir das vorstellen, dass sie da kein gutes Verhältnis hatte mit den anderen in der Stadt. Aber jetzt, wo sie Jesus vertraut und versteht, dass er wohl der Messias sein muss, traut sie sich auf einmal, zu den Leuten in der Stadt zu reden. Also von einer Frau, die sich weggewandt hat, die weggerannt ist, mitten am Tag in der Hitze das auf sich genommen hat, Hauptsache ich begegne den Leuten nicht, die wird durch eine Begegnung mit Jesus, wird sie so mit Liebe erfüllt, dass sie zu diesen Leuten spricht. Wow, das ist Glauben, das ist, was Jesus verändern kann. Und ich bin dankbar für viele Dinge, die Jesus in meinem Leben verändert hat, ja, dass ich das erleben darf oder auch ganz, ganz konkret erleben durfte, wie auch schlagartig viele Dinge passiert sind. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Gewissheit habe, dass wir untrennbar von Gott sind, dass diese Liebe Gottes, ja, von der kann uns niemand trennen. Ja, kein Tod, keine Gewalt, kein Römer 8, 38 oder wo es steht, könnt ihr nachlesen. Also, und da steht nicht die Bedingung irgendwie, diejenigen, die die Allerfrommsten sind, die bleiben in der Regel in der Liebe Gottes. Nein, es ist einfach eine Zusage, wenn ich Jesus annehme, es ist nicht so, dass die Liebe auf einmal weg ist oder so. Wenn ich bei ihm bleibe, dann bleibt seine Liebe sowieso bei mir. Und wir hatten vorher zur Einleitung den Vers, dass selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Das ist auch krass. Es gibt auch wiederum andere kleinere, weniger wichtige Aspekte in meinem Leben, wo ich dann doch merke, okay, da fordert mich Gott auch heraus, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Also bei der Liebe ist es nicht so, Gott sagt nicht, ja, vertraust mir, dann kriegst du Liebe, sondern die Liebe, die kommt, die ist jeden Morgen da und preist den Herrn. Aber es gibt andere Aspekte, wo Gott mich schon manchmal herausfordert, so, ob ich ihm jetzt vertraue oder nicht, sage ich. Und da habe ich diese Woche habe ich da eine Situation gehabt, die ist jetzt eigentlich nicht mega tiefsinnig, aber die war schon auch glaubensmäßig eine Überwindung für mich. Der eine oder andere oder vielleicht auch alle wissen ja, letztes Jahr habe ich ja meine Gehaltserhöhung bekommen. Ne? So, und dann war das ja so geregelt, ich kriege die Gehaltserhöhung und dann im Jahr drauf, also jetzt dieses Jahr im Juni, kriege ich dann die zweite Erhöhung. Und worüber ich mir damals keine Gedanken gemacht habe, war, dass ich für die erste Gehaltserhöhung hatte ich so einen Schrieb bekommen und schriftlich und so. Und es hat dann halt bis Juni gegolten oder bis Mai in dem Fall. Und für das neue Jahr hätte es ja dann einen neuen Schrieb eigentlich gegeben. Also das habe ich jetzt damals nicht dran gedacht, dass ich da jetzt ja eigentlich gucken muss, dass ich diesen Schrieb da bekomme. Und dann war es im Juni selber auch erstmal, habe ich nicht dran gedacht. Und dann habe ich aber am Ende vom Juni habe ich halt meinen Kontostand angeguckt und gemerkt, da fehlen 1.000 Euro. So, ja. Und das ist da halt schon so, das ist halt schon eher mehr Geld. Ja, also ich bin Gott dankbar, dass er versorgt und dass er mir, so maße ich mir auch an, dass er mir auch zeigt, wie ich mit dem Geld umgehen soll und so. Und aber wenn halt 1.000 Euro auf einmal also 1.000 Euro weniger sind, dann habe ich mit meinem Chef geredet und so, und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich komisch, eigentlich soll ich das Geld kriegen, da kümmert er sich drum. Und dann war Juli, Und dann haben wieder die 1.000 Euro gefehlt. Dann waren es insgesamt also 2.000 Euro, die gefehlt haben. Boah, und dann, also ich meine, ich kratze deswegen ja nicht am Existenzminimum oder so, aber es ist halt schon irgendwie, es ist halt Geld, ja. Und dann hat der Chef nochmal gesagt, also es müsste eigentlich im August, müsste dann passen. Also jetzt müsste man es geklärt haben. Aber ich hatte es noch nicht schriftlich. Also war alles nur mündlich und ich konnte jetzt ja auch nirgendwo hingehen und das mir einfordern, weil ich habe ja nie einen Vertrag darüber gehabt. Der eine war ja, das war ja begrenzt. Da dachte ich so, irgendwie habe ich mir da jetzt nicht gedacht, dass es da nochmal Probleme gibt. So, ich habe gedacht, Thema Finanzen haben wir jetzt abgehakt. Aber ich bin dann relativ schnell, weil ich ja gar nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Ich habe mein Chef weiß Bescheid, der setzt sich ein. Habe ich das einfach Gott an abgegeben. Weil ich hatte auch eh andere Themen, worum ich mich kümmere. Und dann sage ich, okay, Herr, ich weiß, du hast es schon mal gemacht und du kannst dich um meinen, du hast dir Gott alles Silber und Gold, also bitte ich dich, dass du mir da Recht verschaffst und so weiter. Wir hatten ja das mit meinem Chef ausgemacht. Und dann war es interessant, wie Gott gehandelt hat. Also erstmal weiß ich, er hat gehandelt, aber wie er gehandelt hat, ich hätte mir jetzt einfach gewünscht, ich kriege diesen Schrieb und dann mit einer Rückzahlung am besten und dann, also von Juni beginnt und dann ist das geregelt. Aber stattdessen war es so, dass am Dienstag hat sich ein sehr guter Freund bei mir gemeldet, dass er Geld braucht. So. Also ich bin jetzt, das ist echt komisch, weil ich habe eigentlich noch nie wollte jemand Geld von mir. Und jetzt, wo 2 Monate lang weniger bei mir aufs Konto kam, meldet er sich auf einmal. Ja, gell? Ja. Und dann habe ich halt auch überlegt und rum und um, aber das ist jetzt nicht irgendjemand und der fragt auch sonst nicht oder so. Und ich hatte schon auf dem Herzen, ihm zu geben. Ich habe ihm gesagt, also ich kann dir nicht unendlich geben, weil ich habe gerade, warte selber noch auf Geld vom Arbeitgeber, aber da und da ist meine Grenze, das kann ich dir geben. Und dann, okay, und das war, haben wir da ausgemacht, dass ich ihm um die 1.000 Euro etwa ausleihe. Ein bisschen mehr als 1.000 waren es. Und dann, wenn man jetzt denkt, okay, jetzt ist es ja schon krass, dass das jetzt auf einmal passiert ist, jetzt wird es noch krasser. Also noch nie hat sich jemand gemeldet und nach Geld gefragt. An dem Tag, morgens um 11.30 Uhr hat der sich gemeldet. Und dann war ich zu Hause. Nie hat sich jemand gemeldet, gell? An dem Tag aber, 11.30 Uhr der erste, und dann war ich zu Hause, dann klingelt es an der Tür. Ich bin zur Tür gerannt, ist ein anderes Thema, warum ich da immer hinrenne, aber egal. Und dann waren 2 Kumpels da und waren zum Beten, waren die da. Na gut, weil mir kommen immer zum Beten vorbeikommen, wenn ich da bin, bete ich. Wenn ich nicht da bin, ruft mich am besten an, sonst ist es schwierig. Und dann waren die da und hatten gesagt, wir haben 2 Gebetsanliegen. Haben das erste Anliegen genannt, habe ich dafür gebetet, so. Weiß nur nicht, ob das, was der Herr wieder gewirkt hat. Und da haben sie ein zweites Anliegen genannt. Er müsste genügend Leute zusammensammeln, dass er insgesamt um die 1.000 Euro ausleihen könnte. So, und das Thema ist halt, also gut, wenn er gesagt hat, 5.000 Euro, hätte ich gesagt, okay, let's pray. Aber das war noch in dem Rahmen, wo ich sage, okay, also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie nicht über die Runden komme oder so. Es ist nicht so, dass ich dann ein finanzielles Problem habe, wenn ich die auch noch hergebe. Es ist halt nur nochmal ein Glaubensschritt. Da habe ich mein Handy rausgeholt und habe ihm das da auch noch überwiesen. Dann war das gemacht. Dann habe ich gedacht, gut. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal dran gedacht, erstmal, dass der Herr mich prüft oder so. Ich habe einfach gedacht, keine Ahnung, ist halt jetzt Zufall, dass jetzt irgendwie die Barmherzigkeit gefordert wird oder so. Und dann war es aber krass, 2 Tage später, also es waren ja jetzt schon 2 Monate, 8, keine Ahnung wie viele Tage, 2 Monate ist ja nichts passiert, 2 Monate hatte ich keine Zuversicht auf ein Blatt Papier, ob da jetzt was läuft oder nicht, aber 2 Tage, nachdem ich die 2.000 Euro an meine Freunde ausgeliehen habe, kriege ich diesen Zettel, dass mein Gehalt angepasst wird und dass ich die Rückzahlung bekomme. Preis den Herrn. So, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ja, das... Aber ich bin dankbar, irgendwie bin ich dann schon dankbar gewesen, dass ich dann den Schritt gegangen bin, weil es fühlt sich dann gut an irgendwie, versteht ihr, wie ich meine? So? Dann denke ich so, okay, wenn der Zettel natürlich nur ein paar Tage vorher gekommen wäre, dann hätte ich es vielleicht eher gegeben, aber ich habe es, das stimmt, dann wäre es keine Prüfung gewesen, aber so kann das manchmal sein. So kann das manchmal sein. So, das war schon auch intensiv dann irgendwie, habe ich gedacht, aber irgendwie, ich hatte irgendwie nicht so viel Zeit die Woche zum Zweifeln, habe ich gesagt, machen wir das einfach. Ja, also das nur, wie gesagt, wenn es um Liebe oder so geht, da tut uns Gott nicht irgendwie prüfen und uns da irgendwie Liebesentzug geben oder so. Nein, das nicht. Aber wenn es um andere Dinge geht, Geld ist tatsächlich nicht das Wichtigste, logischerweise, dann kann es schon auch mal sein, dass er fragt, hey, tust du mit deinem eigenen Krug in der Gegend rumschöpfen und den rumtragen oder lässt du den liegen und vertraust mir? Und ihm zu vertrauen, wie ihr merkt, ist eine gute Entscheidung, die richtige Entscheidung. In der Geschichte von der Frau, ich versuche es nicht zu lang zu machen, geht es dann ja weiter, dass sie erzählt eben den Leuten in der Stadt von Jesus. Und dann heißt es ab Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, zu Jesus, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Reden willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Kurz gesagt, das Thema ist euch ja auch allen bekannt, das merkt man in den Zeugnissen. So, sie hat dann evangelisiert und es hat auch Frucht getragen. Und ich bin immer ermutigt, ich weiß, es kommt auch bei mir gefühlt in jeder zweiten Predigt oder so vor, dass ich sage, Leute, lasst uns weitermachen, von der guten Botschaft zu erzählen, weiter Zeugnis zu geben. Und ich denke immer noch, also wenn ich Leuten von Jesus erzählen darf oder sie verweisen darf aufs Wort Gottes, was teilen darf, das sind irgendwie so immer so die Highlights für mich, so in der Woche oder so. Also wenn ich so gucke, was war so die letzten Monate, so meine Highlights waren so Gespräche mit Leuten, war Austausch über den Herrn so. Und letzte Woche habe ich euch schon angekündigt, nachdem, das war außerdem auch zwischendrin, dass mir ja Leute, hatten sich finanziell beteiligt an meiner Bibelverteilung und Schokolade und so. Und dann haben sich ja 6 Leute gemeldet am Freitag, wir möchten eine Bibel haben. So, normalerweise die Leute, die sich übers Internet melden, die sind oft von Hamburg, Berlin, irgendwo. Und die verschicke ich dann immer mit dem Paketdienst, weil bis ich da mit dem Mofa hinfahre oder sonst wie hinkomme, dauert es. Aber zufälligerweise, oder na, zufällig kann man einfach eigentlich in der Predigt nicht sagen, gell? War es dann so, dass genau die Hälfte von den Leuten haben hier im Umkreis gewohnt. Also nicht in Biberach, aber Postleitzahl 8, so irgendwas. Da habe ich gesagt, okay, die eine Hälfte, die Berliner und so, das verschicke ich wieder. Aber bei den einen, da bringe ich es gern persönlich vorbei, weil das ist eigentlich so auch der Hintergedanke bei den Bibeln, die kommen kostenlos an und mal gucken, was man an der Tür so für Gespräche führt. Und war schon immer eine gute Idee, also es hat immer gut geklappt. Und dann war ich am Sonntag war ich ja in Bad Saulgau am Predigen. Und dann habe ich so mir geguckt, wenn ich von Bad Saulgau nach Biberach fahre, vielleicht liegt ja ein Ort auf dem Weg, in dem ich eine Bibel vorbeibringen soll. Und ich weiß nicht, wie gut ihr in Erdkunde seid, aber ich dachte mir, ja gut, wenn ich von Bad Saulgau nach Biberach fahre, liegt Eberhards Zell ja eigentlich auf dem Weg. Und wenn ich dann in Eberzell bin und nach Biberach will, liegt ja eigentlich Schwendi auf dem Weg. Und dann liegt ja eigentlich Ehingen auch noch auf dem Weg. Also eigentlich bin ich, glaube ich, ziemlich genau einmal um Biberach umkreist. So. Aber es war gutes Wetter und versteht, ne? Ich war mit dem Cabrio unterwegs und habe gesagt, ja, Herr, das ist doch eine gute, ja, einen guten Grund, um ein bisschen in der Gegend rumzufahren. Und ich habe gute Gespräche führen dürfen, preis den Herrn. Die Leute, die 3, die ich besucht habe, 2 habe ich länger geredet, die waren schon gläubig, aber war sehr ermutigend so mit denen zu reden. So. Einer, das hat mich auch berührt, der hat gesagt, er hat sich in, beziehungsweise sogar wegen Corona bekehrt. So, weil er gemerkt hat, alles fällt irgendwie auseinander, bricht in sich zusammen, aber er hat gemerkt, er braucht irgendwo muss es doch was Beständiges geben, so in der Richtung. Und hat sich dann in der Zeit für Jesus entschieden, fand ich auch sehr stark. Und da hatte ich gute Begegnungen, gute Gespräche. Und es hatten sich aber auch nochmal Leute gemeldet, wo ich die Bibeln verschickt habe. Und da war ein Chatverlauf, oder wie man sagen will, sehr interessant. Dort am Samstag war das dann, glaube ich, die 7. Person sich dann gemeldet. Ich möchte eine Bibel. Habe ich geschrieben, ja, Adresse sagen, dann kriegt sie die Bibel. Adresse geschickt und dann ein paar Stunden später hat die mir nochmal geschrieben. Normal schreiben die Leute dann eigentlich gar nicht mehr so, das ist auch okay. Sollen sie dann dem Herrn schreiben? So, also. Aber die hat mir dann nochmal geschrieben, bitte schicken Sie mir doch keine Bibel. Und davor war es noch so, muss ich sagen, die hat mir gesagt, schicken Sie mir eine Bibel, weil ich mache eine schwere Zeit durch, so war es. Dann habe ich gesagt, okay, ich schicke Ihnen die Bibel, sagen Sie mir die Adresse und ich bete für Sie. So habe ich geschrieben. Und dann hat sie aber ein paar Stunden später geschrieben, schicken Sie mir doch keine Bibel und hören Sie auf, für mich zu beten. So war das. So war das. Und ich sag mal so, also man hat es ja heute live gesehen, wenn jemand vor mir steht und sagt, ich möchte nicht, dass du für mich betest, dann bin ich da auch vollkommen, ne, also das ist, wenn jemand sagt, parken Sie hier nicht, ich parke da nicht und so. Also ich mache schon, was die Leute sagen, wenn es nicht gegen das Wort Gottes spricht. Und sie haben freien Willen, alles gut. Aber die Frau, ich meine, ob ich jetzt weiter bete, das, ich will nicht sagen, das kriegt sie nicht mit, weil ich glaube, das kriegt sie mit, deswegen bete ich, ja. Aber sie kann mich nicht abhalten. Ne? Und da habe ich weiter gebetet und ich weiß ehrlich gesagt leider noch nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe dann nochmal ihr gesagt, dass ich die Bibel trotzdem schicke. Und sie hat kein Problem. Weiß nicht, ob sie die jetzt liest oder was sie macht. Ich weiß überhaupt eigentlich gar nicht, was passiert ist bei ihr. Aber was es mir zeigt ist, auch wenn es nur so ein kleiner Moment ist, jemandem für 1,90 Euro eine Bibel zu schicken, das ist umkämpft. Ne? Das ist nicht nur, wenn du keine Ahnung, dir Socken bestellst, dann schreibst du nicht 3 Stunden später zum Lieferanten, bitte, bitte schicken Sie es mir nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist umkämpft, weil es sind keine Socken. Ja? Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist der Weg zum Leben. Und das fand ich einfach stark. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Geschichte jetzt ausgeht oder wie es weitergeht gerade bei ihr. Aber da habe ich gemerkt, hey, wie wichtig es ist eben, dass wir diese Möglichkeiten geben, dass Leute das Wort hören, dass sie die Gideon-Bibel mitbekommen oder so. Also weil wir sind in einem geistlichen Kampf. Ja? Also deswegen, dass wir da dranbleiben. Okay, also Jesus stillt unseren Durst. Ich glaube, das war uns auch schon bekannt. Wir haben Jesus angenommen als Erlöser. Dass wir aber auch wissen, hey, es können mal Umstände in unserem Leben kommen, wo wir merken, oh, okay, da mangelt es jetzt hier oder da. Da nicht verzagen, sondern im Gegenteil im Glauben unterwegs sein. So nicht mit den eigenen Mitteln gucken, wie löse ich das jetzt, sondern Gott vertrauen und tun, was er sagt. Er wird es wohl machen. Und bei all dem, was wir schon erlebt haben mit Jesus, mit dem, dass wir das Evangelium annehmen dürfen, was das Größte ist, aber auch mit den anderen Dingen, wo Gott in unserem Leben wirkt, hey, lass es uns weiter den Menschen nicht vorenthalten, sondern lass es uns teilen und wir werden vielleicht nicht erleben, dass jeder sich bekehrt, das ist nicht verheißen, aber es ist so schön, Möglichkeiten zu geben, ja, Chancen zu bieten und vielleicht wird heute jemand berührt von dir und in ein paar Jahren erinnert er sich zurück. So ist es einfach wertvoll, wenn wir diesen Job ausführen, ja, und der Herr wird dafür auch uns wiederum, bin ich mir sicher, segnen und uns wiederum das vergelten. Amen.